und herzlich willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula.
Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und herzlich willkommen in einem Learning Outlook. Ich habe heute einen Wiederholungstäter hier in meinem digitalen Aufnahmestudio. Ich habe nämlich tatsächlich schon das dritte Mal Jörn Heinrad zu Gast. Jörn Heinrad ist der Chief Revenue Officer von StudyTube Deutschland und StudyTube veröffentlicht ja jährlich den L&D-Monitor und somit in schönster Tradition jetzt gerade vor ein paar Tagen den L&D-Monitor 2026. Und wir haben ja tatsächlich auch schon als schöne Tradition jetzt im dritten Jahr eine Podcast-Folge, in der wir dann gemeinsam auf die Ergebnisse des Learning and Development Monitor schauen und interpretieren, in welcher Form ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, daraus etwas für euch und für eure Arbeit als Learning Professionals mitnehmen könnt. Deswegen, lieber Jörn, ich freue mich riesig, dass du das dritte Mal im Was lernst du Podcast zu Gast bist und ich freue mich wahnsinnig, mit dir gleich in den Monitor einzusteigen.
Ebenfalls. Ja, freue mich auch sehr.
Dann lass uns doch mal mit einem Hechtsprung in die Ergebnisse reinspringen. Mhm. Und ich würde dir gern zu Anfang mal die Frage stellen, wenn du mal so auf das große Ganze guckst, gibt es denn da Ergebnisse, die in irgendeiner Form überrascht haben? Oder sagst du, Mensch, das sind irgendwie Entwicklungen, die zeichnen sich jetzt über die letzten Jahre ab? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das hast du so nicht erwartet?
Also ich glaube, jetzt die ganz großen, extremen Überraschungen, glaube ich, waren jetzt nicht da drin. Ich glaube, was ganz schön ist auf der anderen Seite für uns zu sehen, ist, dass wir können ein sehr gutes Stimmungsbild jetzt eigentlich auch über die letzten Jahre aus dem L&D-Monitor ziehen. Und ich glaube, eine Sache, die sich jetzt nicht quasi komplett überrascht, aber die sich wirklich auch vorzieht und auch leider nicht so massiv verändert, ist einfach, dass ein Großteil der Befragten hier gesagt haben, wir haben eine Lernstrategie, das waren in diesem Jahr 7 von 10 Befragten, aber wir haben immer noch den großen Mismatch, dass im Prinzip 2 von 10 gesagt haben, ja, das verknüpfen wir auch mit unseren Unternehmenszielen. Und ich glaube, dass das nicht massiv überrascht, aber dass das ein Trend ist, wo wir immer noch beobachten, okay, es entsteht immer noch keine Verknüpfung. Also im Prinzip zwischen dem Thema Lernstrategie und Unternehmenszielen, was dann einfach auch immer noch L&D einfach darin behindert, kann man sagen, eigentlich auch strategischer Partner zu werden oder das Thema auch strategisch vorantreiben zu können.
Ich habe ja eine steile These dazu. Ich hatte dir ja auch im Vorfeld mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was mich tatsächlich zumindest überrascht hat an den diesjährigen Ergebnissen. Und für mich ist es tatsächlich auch diese Zahl, diese 7 von 10 und dann 2 von 10. Was ich aber tatsächlich, und das ist die steile These, glaube, ist, dass das ganz viel damit zu tun hat, dass Organisationen zwar davon sprechen, dass sie eine Lernstrategie haben, dass die aber verwechseln, was eine Lernstrategie wirklich ist und eigentlich immer vom klassischen Lernmaßnahmenplan sprechen. Und dass der in keiner Form einen strategischen Link hat, das ist ja tatsächlich kein Geheimnis und es ist auch gar nicht Sinn und Zweck eines Lernmaßnahmenplans. Deswegen würde mich natürlich interessieren, was hältst du denn von meiner steilen These?
Also im Prinzip, dass es eigentlich keine richtige Strategie ist, sondern die meisten immer von lernen. Ja, ich glaube auch, also ich glaube, da fehlt so ein Link einfach auch. Im Prinzip, wie ich es gerade auch gesagt habe, dass das Thema Strategie, also wo wollen wir als Unternehmen hin, das muss erstmal überhaupt klar sein. Und das muss da meiner Ansicht nach muss auch ein Strategiepunkt eben gesetzt werden, der da heißt zum Beispiel, wir wollen in Zukunft folgende Skills in der Organisation haben, um bestimmte Herausforderungen am Markt zum Beispiel, die auf uns zukommen, bewältigen zu können. Das ist für mich erstmal so eine Grundstrategie, wo sich die Organisation hin entwickeln sollte. Und das muss dann auch quasi in eine Lernstrategie übersetzt werden können. Was heißt das denn jetzt? Wie müssen wir denn eigentlich lernen? Und dann folgt für mich erst das Thema daraus, okay, was heißt das jetzt zum Beispiel konkret in Lernmaßnahmen? Also was brauchen wir an Technologie? Was brauchen wir an Leuten dafür? Was braucht man an Format? Was auch immer. Also ich glaube, das beobachte ich, da stimme ich deiner These nämlich voll zu. Das sehe ich genauso. Da fehlen zwei Schritte, die wir in der Praxis wenig bei Organisationen eigentlich beobachten, sondern eher dieses, wie du es beschreibst, so, es wird damit versucht, mit bestimmten kleinen Maßnahmen, sei es technologisch gestützt oder nicht, Sachen, operative Probleme eigentlich zu erschlagen, sagen wir es mal so.
Mhm. Ja, was ich tatsächlich einfach auch ganz viel beobachte ist, und das ist ja tatsächlich der Klassiker, dass Anfang des Jahres ein großer Plan gemacht wird. Was haben wir denn für Lernthemen, zu denen wir dieses Jahr Angebote entwickeln oder einkaufen müssen? Und dann wird das entsprechend budgetiert und dann über das Jahr abgearbeitet. Mhm. Aber das ist ja mitnichten eine Strategie, sondern das ist schlicht und ergreifend einmal ausgewürfelt, was habe ich mir über das Jahr überlegt, dass es denn brauchen könnte. Und dann brauchen wir uns tatsächlich auch nicht wundern, dass es da in keiner Form in eine Verbindung gibt und dass wir auch nicht in der Lage sind, da in irgendeiner Form einen Effekt zu messen. Wenn man jetzt mal überlegen würde, wie würde man es eigentlich machen, dann wäre ja eigentlich, wie du gesagt hast, der Gedankengang, ich schaue erstmal nochmal auf das große strategische Ganze. Was sind denn die Ziele der Organisation? Was kann ich denn daraus ableiten? Was müssen denn die Menschen können? Also wo liegen denn eigentlich die großen Lernfelder? Und dann erst daraus abgeleitet, was heißt es in konkreten Angeboten? Und wenn man das so quasi rückwärts vorwärts machen würde, dann kommt da ja am Ende des Tages ein ganz anderer Link dabei raus.
Ja, absolut. Also genau wie du es beschrieben hast, das muss man genauso machen. Aber du brauchst natürlich eine Komponente dafür, die essentiell ist. Du brauchst eben entsprechend auch die richtige Person in der Strategieverantwortung, die das auch quasi mitdenkt, die auch vielleicht und dann auch im Prinzip nicht nur sagt, okay, das ist Teil unserer Gesamtstrategie, sondern auch den L&D-Manager, Managerin, wen auch immer, als vollwertigen Partner in der Fragestellung auch betrachtet und auch mit diese Überlegung eigentlich auch einbezieht. Und dann eben auch immer auch die Freiheit gibt zu sagen, ja, und das sind die Maßnahmen, dafür brauche ich dann auch vielleicht die Mittel, um das umsetzen zu können. Und ich glaube, das ist auch ein Dialog, der natürlich fehlt. Der dann gar nicht da ist. Also wir sehen das bei vielen Kunden bei uns. Wir haben einen Kunden, Firma Kampmann, die machen Klimatechnikgeräte und große Thematik, Energiewende, Wärmepumpen etc. Und da kam das dann eher diktiert von der Geschäftsführung. Ihr müsst die Weiterbildung digitalisieren, ihr müsst andere Angebote schaffen. Aber das ist nicht aus dem richtigen Dialog eigentlich erfolgt. Mhm. Und dann fangen die jetzt an, einfach Maßnahmenpakete wie wir kaufen Lerninhalte zu den Themen einfach dazu. Aber da fehlte auch so der Link. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Bedingung, die erfüllt sein muss.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass in dem Moment auch dieses Aufdiktieren und dann nicht mehr hinterfragen, das ist ja auch genau der falsche Weg, weil am Ende des Tages werden die eine schöne, große, bunte Lernbibliothek haben, die voll digital ist, aber werden sie damit Lernprobleme lösen? Vermutlich nicht. Ich finde aber, das ist ein ganz toller Link zu meiner nächsten Frage. Ich hatte nämlich, also eine Zahl, die mir tatsächlich auch sehr aufgefallen ist, sind die 72% der Organisationen, die nach wie vor ein reaktives Learning Development betreiben. Jetzt mal ganz kurz zur Einordnung. Was meint ihr damit? Ihr meint damit eigentlich die klassische Aufgabe von Learning Development Trainings auf Zuruf einzukaufen beziehungsweise Lernangebote zur Verfügung zu stellen, richtig?
Das ist korrekt.
Ich finde, das ist tatsächlich ein ziemlich dramatischer Wert, wenn man da mal drauf guckt, weil auf der anderen Seite sehen wir ja das Spannungsfeld, Transformation von L&D und diese große Notwendigkeit, die eigene Rolle zu verändern, stärker zum Business Impact oder quasi Business Impact relevant zu werden und als Sparringspartner aufzutreten, im Zweifelsfall auf Augenhöhe mit dem Management diskutieren zu können. Und das ist ja eigentlich genau das andere Extrem, das sich da zeigt, dass da immer noch 3/4 der Organisationen sagen, naja, aber bei uns ist das genau so. Woran liegt das aus deiner Sicht?
Also ich glaube, aus dem L&D-Monitor heraus sieht man auch ganz gut, was die Ursachen dafür sind. Also das Erste ist mit Sicherheit, und das haben auch 4 von 10 Befragten gesagt, sie haben einfach Zeitmangel. Also ganz klassisch. Sie haben eine unglaublich hohe Arbeitslast. Es ist ja auch, was wir häufig beobachten in vielen Personalentwicklungsabteilungen, ist entweder, also in sehr großen, gereiften Organisationen gibt es sehr ausgeprägte Strukturen mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen. Aber auch in kleineren oder auch mittleren Unternehmen bis 2.000, 3.000 Mitarbeitenden gibt es vielleicht ein, zwei zuständige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, da ist ein ganz klarer Zeitmangel da. Und dann natürlich ist man eher mit operativen Themen beschäftigt. Also ich glaube, das ist immer noch ein Thema, auch weil, und das beobachten wir bei der operativen Belastung vieler Mitarbeitenden immer noch, dass da wenig technische Entlastung ist durch Systeme, die vielleicht operative Arbeit, Fragen von Seminarorganisationen, Themenauswahl etc. dann ganz wenig Raum noch eigentlich lässt dafür. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Dann haben wir so ein bisschen auch in der Studie rausgefunden, das war, wir haben zwar eine steigende Bedeutung auch von, sage ich mal, auch L&D-Themen, das wird auch anerkannt, die Budgets steigen auch in Teilen, aber die werden fast kaum aktiviert. Also das ist auch noch ein Punkt, den wir dabei beobachten. Das ist gar nicht, und du hast es gerade so schön gesagt, am Anfang überlegt man sich des Jahres, was macht man jetzt eigentlich, was kauft man ein, was setzt man für Themen eigentlich auf? Schaffen das teilweise aber gar nicht, weil sie selbst so viele operative Themen haben, dass sie das gar nicht auswählen können. Und dann bleibt Budget sogar auch ganz häufig liegen. Und die Möglichkeiten sind eigentlich da. Also das gibt sich aus der Studie, und das ist auch mein persönlicher Eindruck tagtäglich aus dem Dialog mit vielen Organisationen. Und klar, ne, also 22% der Befragten hier in der Studie, und das schützt meine These, investieren aktuell überhaupt nur gezielt in KI-gestützte Tools. Und wenn ich das tatsächlich vergleiche, jetzt beispielsweise auch mal mit dem Alltag bei uns in unserer Firma hier auch, ich würde sagen, dass 70-80% aller Funktionen bei uns schon alle KI-gestützt irgendeine Art ihrer Tätigkeit eigentlich auch haben und dadurch eben auch eine Entlastung von operativen, repetitiven Tätigkeiten haben, um sich eben dann stärker auch um diese Themen kümmern zu können und nicht mehr nur reaktiv zu sein, sondern auch proaktiv. Jetzt habe ich hoffentlich das gut eingerahmt, damit das so ein bisschen nachvollziehbar ist, weil da sind verschiedene Gründe. Aber vielleicht erklärt das ganz gut.
Ich finde, es erklärt das total gut. Und am Ende des Tages geht es ja tatsächlich darum, sich zu überlegen, wo kann ich mir meinen Job einfacher machen? Also wo habe ich die Möglichkeit zu automatisieren? Wo habe ich die Möglichkeit im Zweifelsfall auch einzustreichen, Angebote, die nicht notwendig sind, gegebenenfalls Formate, die nicht sinnvoll sind. Also wie kann ich mir am Ende des Tages Freiraum schaffen, um dann wiederum aus dieser Reaktionsfalle eigentlich rauszukommen? Und das KI mit Sicherheit ein Punkt. Ja. Und ich erlebe da auch ein ganz, ganz großes Spannungsfeld zwischen Organisationen, die da tatsächlich, finde ich, schon relativ weit sind und Organisationen, die sich in den Wirrungen und Irrungen der Regularien da völlig verheddern und es einfach nicht hinbekommen, die entsprechenden Tools zur Verfügung zu bekommen. Und ein Punkt, den ich aber tatsächlich da auch sehe, ist, und der trägt aus meiner Sicht zu diesem Reaktionsmodus schon auch bei, selbst wenn ich KI viel nutze als L&D, dann gibt es für meinen Geschmack immer noch die Teams, die dann sehr stark die einsetzen, um sich Freiräume zu verschaffen. Und es gibt aber auch diejenigen, die die KI einfach nutzen, um noch mehr zu machen. Und dann wird die KI eingesetzt, um ehrlicherweise mehr schlechte als rechte Trainingsinhalte zu generieren, noch und nöcher. Und was wir ehrlicherweise mit Sicherheit nicht brauchen, ist noch viel mehr Content und noch viel mehr schlechten KI-generierten Content. Ja. Insofern kann das natürlich auch dazu führen, dass die Reaktionsfalle dadurch einfach nur noch größer wird. Und ich glaube, das ist aber jetzt gar kein expliziter L&D-Punkt. Ich glaube, da dürfen wir alle sorgsamer auch mit unserer Zeit und so mit diesem, was eigentlich alles möglich wäre und was bringt es wirklich umzugehen.
Ja, definitiv. Ich meine, klar, ne, die Technologiefrage ist ein Punkt. Da gebe ich dir recht. Das ist natürlich ein Faktor, den wir beobachten. Der andere, glaube ich, das hatten wir letztes Jahr eigentlich auch schon ganz gut aus den Ergebnissen auch so ein bisschen, glaube ich, sehen können, dass wir so eine Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden eigentlich auch haben, wenn es um die Fragestellung geht, wie werden eigentlich Teams und Mitarbeitende unterstützt bei der Entwicklung? Also das war dieses Jahr auch wieder ganz spannend. Mhm. Da haben knapp 9 von 10 Führungskräften gesagt, ja, ich glaube, ich unterstütze die Entwicklung meines Teams aktiv. Und dann haben aber nur 4 von 10 gesagt, dass die Führungskräfte sie auch aktiv bei der Entwicklung unterstützen, also auch mit Maßnahmen entsprechend. Und ich glaube, das spricht einen Faktor an, der jetzt so ein bisschen bei der ganzen KI-Diskussion und Technologie und das, wie du richtig sagst, ist nicht das Allheilmittel, sondern es ist eher auch eine Frage der Kultur und der Kulturelemente, die eine Rolle dabei spielen. Also in Fragen von Lernkultur, aber auch im Prinzip dem Zusammenspiel zwischen dem L&D-Team und den Führungskräften, den Fachverantwortlichen. Ich glaube, und das zieht sich immer noch durch, jetzt seit den Jahren, seit wir das machen, auch, dass da immer noch eine sehr starke Diskrepanz einfach liegt. Und ich glaube auch, dass es eben zu einfach wäre zu sagen, jetzt muss L&D die ganzen Themen eigentlich auch lösen. Das funktioniert ja gar nicht, ne? Also das, ich glaube, da ist auch eine Mitverantwortung bei den Führungskräften und den Fachverantwortlichen eigentlich auch. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt schwer funktional mit KI-Tools zu regeln ist. Ne?
Ja, das ist tatsächlich, das ist ein Layer und du hast vollkommen recht, die anderen sind, selbst wenn ich meine Arbeitszeit optimiert habe, dann habe ich ja immer noch die Lernenden, die genauso unter Zugzwang sind, die genauso voll mit Meetings und voll quasi im Daily Hustle sind. Und das kommt ja auch aus eurer Studie heraus. Zeit zum Lernen ist nach wie vor einfach ein ganz zentraler Faktor auch, den die Lernenden sagen, ja, den haben wir faktisch einfach nicht. Also das heißt, auch das ist was, das ist so, finde ich, ein total konsistentes Finding über die letzten 3 Jahre hinweg. Dass es daran hakt, dass die Führungskräfte sich selber als positiver wahrnehmen, als sie das tatsächlich sind. Also das heißt auch, da dieses Thema Führungskraft als Lernvorbild und auch als wirklicher Lernenabler seines Teams ist mit Sicherheit nochmal ein ganz zentrales Einfallstor. Und ich komme tatsächlich nochmal zurück zum Thema Lernstrategie. Was es aus meiner Sicht ganz dringend braucht, ist strategisches Verständnis und wirklich auch die Kompetenz von L&D, diese Sparringspartnerrolle zu übernehmen. Denn sonst sprechen wir nämlich nächstes Jahr auch wieder darüber, dass der Gap genauso groß ist. Und ich glaube tatsächlich, dass da einfach auch nochmal das Fundament klar sein muss. Was ist eine Strategie? Wie entwickle ich die Lernstrategie? Woraus speist die sich? Wie schaffe ich überhaupt so eine Übersetzungsleistung von den Unternehmenszielen hin in die Lernfelder und dann in die Angebote? Wie hole ich da das Management dazu ab? Weil was, finde ich, auch tatsächlich immer ein ganz zentraler Punkt ist, viele Unternehmensstrategie und Unternehmenszielgeflechte, die sind ja positiv ausgedrückt, durchaus manchmal auch sehr wabberig. Mhm. Und daraus kannst du dann halt auch nur wabberige Lernfelder ableiten. Also das heißt, Sparringspartner heißt für mich auch, dass ich im Zweifelsfall mit dem Management im Sparring auch nochmal darauf hinwirken kann, dass Ziele schärfer formuliert werden, damit man am Ende des Tages wieder überhaupt was damit anfangen kann. Und ich glaube, damit haben wir tatsächlich echt richtig was zu tun in diesem Jahr. Mhm. Und ich finde tatsächlich auch, wenn man eure Studie jetzt mal mitnimmt in die nächsten Termine mit dem Management, eigentlich eine perfekte Unterlage, um zu sagen, guck mal, das sind die Punkte, an die müssen wir ran. Dafür brauchen wir aber auch als L&D dieses Jahr Budget, um uns da richtig in den Sattel zu setzen. Deswegen, wenn du jetzt nochmal so auf diese Ergebnisse schaust, was wären denn aus deiner Sicht die 3 Themen, die L&D dieses Jahr wirklich bewegen würden? Also das heißt, wenn die Zuhörer und Zuhörer sagen, ich möchte mir jetzt tatsächlich konkret eine Lernaufgabe vielleicht oder eine Umstrukturierungsaufgabe für dieses Jahr mitnehmen, was können die denn machen? Was können die sich mitnehmen?
Also ich glaube, du hast das ja gerade ganz schön eigentlich auch angesprochen. Ich glaube, Punkt 1, und das habe ich im Eingang auch gesagt, so ein bisschen, ist im Prinzip ein Sparringpartner aus dem Management oder eine Art Sponsor zu finden, glaube ich. Das ist, weil wir sehen das gerade, dieses Mismatch hier eigentlich auch. Und ich glaube, da jemanden zu finden, der eben, wie du gesagt hast, gerade auch mal das Gedankenspiel zu machen, zu gucken, vielleicht, wo stehen wir heute als Organisation, wo wollen wir eigentlich hin, das gemeinsam machen und das, was bedeutet das eigentlich aus unserer Lernstrategie oder Strategie abgeleitet auf die Lernstrategie. Ich glaube, das ist wichtig, da mal wirklich jemanden zu finden. Das Zweite ist meiner Ansicht nach, dann wirklich zu überlegen, wie können wir es schaffen, neben unseren Kolleginnen und Kollegen im eigenen Bereich gegebenenfalls auch entsprechend Führungskräfte, ich sag mal jetzt Multiplikatoren im Unternehmen zu finden, die wir neben dem Sponsor von oben für uns gewinnen können, um dann entsprechend auch so eine Strategie umzusetzen. Ich glaube, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, den ich sehe, und das tatsächlich sehe ich positiv, was das Thema Technologie angeht, wirklich mal zu überlegen, haben wir eigentlich eine gute Systemlandschaft, beziehungsweise haben wir ergänzende KI-Tools, die uns bei operativen, repetitiven Themen Entlastung schaffen können, dass wir die Zeit finden, im Dialog mit unserem Sponsor, vielleicht mit Multiplikatoren, aber auch eben sinnvoll sich zu überlegen, wie könnte jetzt eine Lernstrategie, eine Lernmaßnahme, was auch immer, wie könnte das aussehen oder ein Entwicklungsgespräch zu führen, um nicht Raum zu schaffen für das. Wenn man das, diese drei Komponenten, glaube ich, nicht hinbekommt, dann wird man immer in diesem Hamsterrad bleiben, operativ Themen abzuwickeln. Und wird quasi typisch dann wie mit Scheuklappen aufgesetzt, gar nicht in der Lage sein zu sehen, was vielleicht am meisten bringen könnte.
Ich finde, es sind drei richtig gute Punkte. Ich würde fast, wenn man sagt, wie kriegt man das jetzt tatsächlich auch schnell, also im Sinne von morgen im besten Falle auf die Straße, dann wäre meine Empfehlung auch immer, das sich so klein zu machen, dass einem der erste Schritt halt einfach nicht so schwer fällt, weil sonst ist der Elefant einfach wieder riesig groß. Und deswegen wäre jetzt meine Ergänzung eigentlich eher zu sagen, nehmt euch im ersten Schritt vielleicht nicht die komplette Unternehmensstrategie und die komplette Zielpyramide, sondern nehmt euch vielleicht mal ein Ziel daraus und zeigt an diesem einen Ziel, wie übersetze ich das? Wie wird aus dem, was müssen die Mitarbeitenden können, um auf dieses Ziel einzuzahlen? Was heißt dieses Können tatsächlich in konkretem Lernfeld? Und was heißt dieses Lernfeld im Zweifelsfall dann wiederum in konkretem Lernangebot? Und geht damit zu eurem Sponsor und besprecht das mit ihm. Und ich glaube, dass allein dieses Gespräch auf die Art und Weise geführt und vorbereitet einen ganz anderen Outcome hat, als wenn man das auf die klassische Art und Weise angeht. Das wäre so meine Ergänzung. Ja. Weil ich glaube, sich eine kleine Sache zu nehmen und zu sagen, was heißt es denn da ganz konkret und das im Zweifelsfall dann weiterzuführen und zu sagen, okay, und daraus machen wir jetzt einen Piloten und dieser Pilot läuft und dann gehen wir vielleicht auch mit einem Pilotteam und mit einer Pilotführungskraft dann so als zweiten Layer in den Austausch, um das auf die zuzuschneiden, dann wird da ein ganz anderer Case draus.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, das sind echt gute Punkte. Ich glaube auch, Pilot ja. Ich glaube aber erstmal so, persönlich glaube ich, dass erstmal diese Grundverständnis und Grundakzeptanz überhaupt erstmal im Dialog aufgemacht werden muss. Ich glaube, wenn man das schafft und Pilot ist dann ein gutes Mittel, glaube ich, dann hat man schon mal das Fundament. Es geht, glaube ich, so ein bisschen um Fundament legen. Und dann kann das wirklich gut sein. Das kann natürlich sehr, sehr stark helfen, ja.
Ich bin ganz gespannt, ehrlicherweise, wie der L&D Monitor 2027 aussehen wird und ob wir da in irgendeiner Form etwas sehen, was wir, oder einen Effekt dessen sehen, was wir heute empfohlen haben. Bin ganz gespannt. Vielleicht müsst ihr eure Zielgruppe nochmal anpassen. Vielleicht müssen wir Hörer des Podcasts fragen.
Ja, vielleicht. Genau. Ja, vielleicht machen wir das.
Schauen wir mal. Ja. Lieber Jörn, es war mir auch dieses Jahr wieder eine Freude. Und ich finde tatsächlich auch dieses Jahr wieder, dass der Report unglaublich spannend ist und dass man da viel für sich rausziehen kann. Deswegen sage ich dir, vielen, vielen Dank für den dritten Besuch. Und ich würde sagen, wir haben ein L&D-Monitor-Date in 2027 einfach schon mal am Horizont stehen.
Das haben wir. Danke dir auch nochmal. Vielen Dank.
Ich danke dir, Jörn. Bis bald.
Bis bald. Ciao.